Der Kaiser und der Rebell. Er erwartete nichts mehr, nur noch seinen Tod. Und der würde furchtbar sein. Furchtbar für ihn und noch furchtbarer für die, die von seinem Schweigen abhingen. Das Leben Tausender, womöglich sogar die Zukunft der gesamten Bewegung, hing davon ab, dass er Schweigen bewahren konnte über die Geheimnisse, die man ihm anvertraut hatte. Und er wusste, dass er es nicht würde bewahren können. Die Schergen des Kaisers würden mit allen Mitteln, die ihnen zu Gebote standen, versuchen, sein Schweigen zu brechen. Und das waren schreckliche Mittel, grausame Prozeduren, denen er nichts entgegenzusetzen hatte. Schmerzen erwarteten ihn, die alles übersteigen würden, was er je an Schmerzen erfahren hatte. Und Schmerzen würden nicht alles sein. Es gab andere Verfahren, trickreicher, ausgeklügelte Methoden, gegen die Willensstärke nichts ausrichtete. Sie würden ihm mit Drogen zusetzen, sie würden Nervensonden einsetzen, sie würden Geräte verwenden, von denen er noch nie zuvor gehört hatte, und schließlich würden sie ihn zum Sprechen bringen. Irgendwann würden sie alles erfahren, was sie wissen wollten. Es gab nur eine Rettung, nur eine Hoffnung. Er musste sterben, bevor sie ihn so weit hatten. Aber das war nicht so einfach. Wenn er eine Möglichkeit gesehen hätte, seinem Leben selber ein Ende zu bereiten, er hätte nicht einen Moment gezögert. Aber sie hatten ihm alles genommen. Zuerst die Giftkapsel, die jeder Rebell bei sich trug, und dann jedes andere Ausrüstungsstück. Alles. Sie hatten jede seiner Körperöffnungen auf verborgene Gegenstände untersucht und ihn von Kopf bis Fuß durchleuchtet. Alles, was er nun auf dem Leib trug, war ein dünner, leichter Anzug aus einem watteartigen Stoff. Die Zelle, in die sie ihn gesteckt hatten, war klein und völlig leer, geradezu aseptisch rein. Die Wände bestanden aus blankem, spiegelglattem Stahl, ebenso Decke und Boden. Es gab einen kleinen Hahn, aus dem lauwarmes Wasser tröpfelte, wenn er ihn öffnete, und einen fest mit dem Boden verschraubten Behälter für seine Notdurft. Das war alles. Keine Matratze, keine Decke. Er musste auf dem blanken Boden schlafen. Er hatte daran gedacht, sich in einer raschen, verzweifelten Aktion an den Wänden den Schädel einzurennen, rasch, ehe sie ihn daran hindern konnten. Aber eine Handbreit über den Wänden begann ein Kraftfeld, das schnelle Bewegungen unmöglich machte und das bei derartigen Versuchen wie Gummi wirkte. Nur besser. Es war warm. Wände und Boden schienen geheizt zu sein. Er vermutete, dass ganz in der Nähe seiner Zelle eine große Maschine installiert war, ein Generator vielleicht, denn wenn er am Boden lag, konnte er feine Vibrationen spüren. Das Licht aus den drei Leuchtelementen in der Decke erlosch nie, und er war sicher, dass er beobachtet wurde, wenn er auch keinen Anhaltspunkt hatte, auf welche Weise. In der Tür gab es eine halbrunde Klappe, die sich ab und zu schloss, und wenn sie sich wieder öffnete, stand seine tägliche Mahlzeit darin. Es war immer das Gleiche. Ein geschmackloser, dünner Brei in einem durchsichtigen Napf. Das war das Einzige, was man ihm angedroht hatte. Wenn er die Nahrung verweigerte, würde man ihn festbinden und künstlich ernähren. Also aß er. Es gab keinen Löffel, er musste den Brei trinken. Der Napf selber war ebenfalls weich und zerbrechlich und nicht dazu geeignet, sich damit die Pulsadern aufzuschneiden oder dergleichen. Das war die einzige Abwechslung und sein einziges Zeitmaß. Die übrige Zeit saß er meist in einer Ecke, den Rücken gegen die Wand gelehnt, und dachte nach. Die Gesichter seiner Freunde tauchten auf, wie um Abschied zu nehmen, und Episoden aus seinem Leben, als verlangten sie Rechenschaft. Nein, er bereute nichts. Er würde alles noch einmal genauso machen. Auch diesen Erkundungsflug, der sich als raffinierte Falle entpuppt hatte. Das hatte niemand ahnen können. Er hatte sich nichts zu Schulden kommen lassen. Manchmal schwiegen die Gedanken auch, dann saß er nur da und sah sein undeutliches Spiegelbild in der Wand gegenüber und spürte einfach nur, dass er am Leben war. Er würde es nicht mehr lange sein. Jeder Moment war jetzt kostbar. In diesen Augenblicken hatte er Frieden mit sich. Dann gab es Momente der Angst. Die Gewissheit, dass der Tod nahe und unausweichlich ist, weckt eine animalische, jahrmillionenalte Angst. Eine Angst, die sich jeder Einsicht verweigert, die jede Überlegung beiseite fegt und jede höhere Notwendigkeit überrollt, die aufsteigt aus den dunkelsten Tiefen der Seele und zu einer schrecklichen Flut wird. Wie ein Ertrinkender suchte er in diesen Stunden nach einer Hoffnung, nach einem Ausweg und fand nur Ungewissheit. Allmählich verlor er sein Zeitgefühl. Es wurde ihm bald unmöglich zu sagen, wie lange er schon eingesperrt war. Tage oder Monate. Vielleicht hatte man ihn vergessen. Vielleicht würde er hier einfach Jahr um Jahr eingesperrt bleiben, alt werden und sterben. Sie kamen, als er schlief. Aber das Geräusch von Schlüsseln im Schloss seiner Zellentür ließ ihn von einer Sekunde auf die andere wach und auf den Beinen sein. Es war also soweit. Die Tortur begann. Er erzählte 16 Soldaten der kaiserlichen Garde, die dicht gedrängt auf dem Gang standen, alle mit Narkosegewehren bewaffnet. Sie dachten immer an alles. Er hatte keine Chance. Einer von ihnen, ein untersetzter Mann mit schütterem Haar, das Gesicht von Härte gezeichnet, trat in den Türrahmen. »Rebell Jubat, mitkommen«, befahl er barsch. Zwei Soldaten näherten sich ihm vorsichtig und legten ihm Fesseln an, so dass er nur noch ganz kleine, trippelnde Schritte machen konnte. Dann banden sie seine Handgelenke aneinander und legten ihm eine Kette um den Bauch. Jubat ließ es mit sich geschehen. Als sie ihm bedeuteten, sich in Bewegung zu setzen, gehorchte er. Sie gingen einen Gang entlang, der hell erleuchtet war, und erreichten einen breiten Tunnel, in dem ein schwer gepanzerter Transporter sie mit geöffneten Türen erwartete. Es gab keine Gelegenheit zur Flucht und keine Gelegenheit, sich in einen Abgrund oder in tödliches Sperrfeuer zu stürzen. Sie befahlen ihm einzusteigen, setzten sich rings um ihn herum und die Fahrt begann. Es schien immer nur geradeaus zu gehen, stundenlang. Manchmal fuhren sie in vollkommener Dunkelheit. Dann wirkten die Gesichter der Soldaten, die ihn keinen Augenblick aus den Augen ließen, im spärlichen Licht der Armaturen wie die Fratzen von Dämonen. Einige Male mussten sie vor gefährlich schimmernden Energieschirmen anhalten und eine eingehende Inspektion durch Aufseher abwarten, die in einer gepanzerten Kabine saßen und lange Telefonate führten, ehe sie die Sperren abschalteten und die Weiterfahrt gestatteten. Die ganze Zeit wurde im Inneren des Transporters kein Wort gesprochen. Irgendwann fuhren sie wieder durch Dunkelheit, fuhren wieder auf einen hellen Fleck in der Ferne zu, und plötzlich schoss der Transporter aus einer Öffnung in einer steilen Felswand und schwebte auf seinen Antischwerkraftfeldern geradeaus weiter, frei durch die Luft. Jubat sah sich staunend um, saugte den überwältigenden Anblick in sich auf. Sie zogen ihre Bahn hoch über einem tintenblauen, ruhigen Meer, das sich von Horizont zu Horizont erstreckte und das den gewaltigen, makellos azurnen Dom des Himmels über ihnen trug. Hinter ihnen blieb ein zerklüftetes, steil in den Ozean abfallendes Felsmassiv zurück, und vor ihnen lag gleißend im Sonnenlicht und unüberschaubar in seiner kaum fassbaren Ausdehnung der Palast des Kaisers, der Sternenpalast. Jubat hatte Bilder gesehen, aber kein Bild konnte die stolze, verschwenderische Pracht dieses riesigen Bauwerks angemessen wiedergeben. Dies war der Sitz des Kaisers, des unsterblichen Herrschers über alle Menschen und damit das Herz des Reiches. Kein Rebell, der nicht davon träumte, an diesen Ort zu gelangen, als Sieger. Jubat kam als Gefangener. Sein Blick umwölkte sich bei dem Gedanken an die Schrecken, die ihm dort bevorstehen mochten. Der Transporter sank tiefer, bis sie so dicht über der Meeresoberfläche dahinschossen, dass man die Wellenkämme der unmerklichen Dünung mit den Händen hätte berühren können. Die Umfriedungsmauern des Palastes kamen rasch näher, wurden höher und höher. Ein Tor öffnete sich wie ein Schlund und verschluckte sie, und dahinter lag eine hohe Halle, in deren Mitte der Transporter landete. »Du wirst der Leibgarde des Kaisers übergeben«, sagte der Kommandant. Juba zuckte zusammen. Das hieß nichts Gutes. Die Leibgarde des Kaisers, das waren die Ergebensten der Ausgesuchtesten, die Elite der Elite, dem Kaiser ergeben bis in den Tod und rücksichtslos gegen sich und andere. 12 von ihnen, gewaltige Hünen in goldenen Uniformen, die einander ähnelten wie Brüder, erwarteten ihn bereits am Landeplatz. »Zu viel der Ehre«, murmelte Jubat beklommen. Die Leibgardisten nahmen ihn in ihre Mitte und warteten mit reglosen Gesichtern, bis der Transporter wieder abgeflogen war. Dann bückte sich einer und nahm ihm die Fußfesseln ab. Herablassung war in dieser Geste zu spüren. »Uns entkommst du auch nicht, wenn du laufen kannst«, schien er ihm damit sagen zu wollen. Sie führten ihn durch endlose Gänge. In Jubat pochte die Angst, aber er sog jeden Schritt und jeden Augenblick in sich ein. Bald schon, im nächsten Gang oder vielleicht im übernächsten, musste sich die Tür zu dem Raum öffnen, in dem er sein Leben beenden würde. Das sterile Glitzern der Instrumente in diesem Raum würde das letzte Licht in seinen Augen sein und seine eigenen Schreie die Laute, die er mitnehmen würde in die ewige Dunkelheit. Es ging über einige breite Treppen hinauf. Jubat registrierte es verwirrt. Unwillkürlich hatte er angenommen, die Verhörräume und Folterkammern würden in den Tiefen des Palastes liegen, in den untersten Kellern, wo niemand lebte und niemand irgendwelche Schreie hören konnte. Doch die Gardisten führten ihn in ihrem knallenden Gleichschritt über spiegelnden Marmor, durch goldgefasste Portale und prachtvolle Hallen voller Kunstschätze aus allen Galaxien des Reiches. Sein Herz schlug wie ein Hammer in seiner Brust, als sie durch eine kleine Seitentür traten, doch dahinter war nur ein schmuckloser weißer Raum, in dem außer einigen Sesseln und einem Tisch nur ein kleines Schaltpult stand. Sie bedeuteten ihm, stehen zu bleiben, bezogen Position im Raum und an den Türen und warteten. Nichts geschah. »Worauf warten wir?«, fragte Jubat schließlich. Einer der Gardisten wandte sich ihm zu. »Der Kaiser will dich sehen«, sagte er. »Schweig!« Jubats Gedanken machten einen Satz vorwärts, einen Salto rückwärts und dann einen Knoten, und sein Unterkiefer fiel ihm plötzlich haltlos herab. »Der Kaiser?« Er spürte einen heißen Schreck in sich aufflammen. Noch nie hatte man davon gehört, dass der Kaiser in eigener Person an einem Verhör teilgenommen hätte. Der Kaiser wollte ihn sehen. Was konnte das zu bedeuten haben? Es dauerte eine ganze Weile, bis dem Rebellen dämmerte, was das hieß. Das hieß, dass gleich der Kaiser selbst hierher kommen würde, hierher, in diesen Raum. Wahrscheinlich durch die Tür, die rechts und links von je 2 Soldaten bewacht wurde. Der Kaiser würde hierher kommen und dem Rebellen gegenübertreten. In Juba rannten die Gedanken los wie eine aufgescheuchte Herde. War das eine Chance? Wenn er den Kaiser selbst anzugreifen versuchte, würden sie ihn bestimmt töten, töten müssen, schnell und schmerzlos. Das war die Chance, auf die er gewartet hatte. Er würde dem Tyrannen zeigen, wie ein Rebell zu sterben verstand. Mitten in Jubats Gedanken ging die Tür auf. Die Leibgardisten nahmen Haltung an. Gemessenen Schrittes kam ein älterer, leicht untersetzter Mann herein, der gegen die Leibgardisten wie ein Zwerg wirkte. Er hatte angegraute Schläfen und trug eine geradezu monströse Uniform, über und über mit Glitzerkram behängt. Würdevoll sah er sich um und sagte dann: »Der Kaiser.« Mit diesen Worten sank er auf die Knie, streckte die Arme aus und beugte sich demütig vornüber, bis er mit der Stirn den Boden berührte. Die Leibgardisten taten es ihm gleich, und schließlich war Jubat der Einzige, der noch stand. Und dann betrat der Kaiser den Raum. Es gibt Dinge, die man vergisst, und Dinge, an die man sich erinnert. Und unter diesen gibt es einige wenige Augenblicke im Leben, die einem für immer ins Gedächtnis gebrannt bleiben, wie übergroße leuchtende Bilder. Wann immer sich Jubat später die Frage stellen sollte, welches der beeindruckendste und aufwühlendste Moment seines Lebens gewesen war, so musste er sich widerwillig immer wieder gestehen: dieser. Die Gegenwart des Kaisers traf ihn wie ein Hammerschlag. Natürlich kannte er dieses Gesicht. Jeder Mensch kannte es. Im Laufe der Jahrtausende schien die intime Kenntnis dieses Gesichts Teil des menschlichen Erbguts geworden zu sein. Er hatte Filme von ihm gesehen, Ansprachen von ihm gehört, aber nichts davon hatte ihn vorbereitet auf das. Da war er, der Kaiser. Seit Jahrzehntausenden Herrscher über die Menschheit, über das gesamte besiedelte Universum, alterslos und jenseits aller gewöhnlichen menschlichen Maßstäbe. Er war ein schlanker, großer Mann mit einem kraftvollen Körper und einem scharf geschnittenen, geradezu perfekten Gesicht. Gekleidet in ein schlichtes weißes Gewand, betrat er den Raum mit unendlicher Gelassenheit, ohne die geringste überflüssige Bewegung und ohne jede Hast. Sein Blick fiel auf Jubat, und er meinte darin zu versinken wie in zwei endlos tiefen, schwarzen Brunnenschächten. Es war überwältigend. Es war, als begegne man einer mythologischen Gestalt. Jetzt verstehe ich, warum man ihn für einen Gott hält, war alles, was Jubats armes Gehirn denken konnte. Erhebt euch! Auch der Klang seiner Stimme war vertraut, dunkel, nuanciert, verhalten. So sprach jemand, der jenseits von der Zeit lebte. Um Jubat herum erhoben sich die Männer der Leibgarde und blieben mit demütig gesenkten Köpfen stehen. Entsetzt bemerkte Jubat, dass auch er beim Eintreten des Kaisers unwillkürlich auf die Knie gefallen war. Er sprang auf. Der Kaiser sah Jubat wieder an. »Nehmt ihm die Fesseln ab.« Zwei der Gardisten befreiten Jubat von den letzten Ketten, rollten sie klirrend auf und ließen sie in ihren Uniformtaschen verschwinden. »Und nun, lasst mich mit dem Rebellen allein.« Entsetzen tauchte für einen Lidschlag in den Gesichtern der Soldaten auf, doch sie gehorchten ohne Zögern. Der Kaiser wartete reglos, bis alle verschwunden waren und die Türen hinter sich geschlossen hatten. Dann warf er Jubat einen kurzen Blick zu, lächelte ein dünnes, unergründliches Lächeln und ging an dem Rebellen vorbei in den Raum hinein, ihm achtlos den Rücken zuwendend, als sei er gar nicht da. Jubat schwindelte fast. So brennend pulsierte etwas in ihm, das sagte: Töte ihn, töte ihn. Dies war eine Gelegenheit, die in 1000 Jahren nicht wiederkehren würde. Er war allein mit dem Tyrannen. Er würde ihn töten, mit bloßen Händen, mit Zähnen und Fingernägeln, und das Reich von dem Diktator befreien. Er würde die Mission der Rebellen erfüllen, allein. Seine Hände ballten sich lautlos zu Fäusten, und sein Herz schlug so stark, dass er meinte, das Echo müsste im ganzen Raum widerhallen. »Dein ganzes Denken«, sagte der Herrscher unvermittelt, »kreist jetzt nur um die Vorstellung, mich zu töten. Habe ich recht?« Jubat schluckte. Die Luft aus seinen Lungen entwich keuchend. Was ging hier vor? Was für ein Spiel spielte der Kaiser mit ihm? Warum hatte er die Leibgarde hinausgeschickt? Der Kaiser lächelte. Natürlich habe ich recht. Von einer Situation wie dieser träumen die Rebellen doch seit Jahrhunderten, allein zu sein mit dem verhassten Despoten. Ist es nicht so? Sag doch auch einmal etwas. Ich würde gern hören, wie deine Stimme klingt. Jubat schluckte. Ja. Du würdest mich jetzt gerne töten, stimmt es? Ja. Der Kaiser breitete die Arme aus. Nun, Krieger, hier stehe ich. Warum versuchst du es nicht? Jubat kniff misstrauisch die Augen zusammen. Er musterte den Gottkaiser, der geduldig wartend dastand, in seiner schmucklosen weißen Robe, die Hände in einer Geste der Wehrlosigkeit ausgebreitet. Ja, ja, er würde es tun. Mehr als sterben dabei konnte er nicht. Und mehr als sterben wollte er ohnehin nicht mehr. Er würde es tun, jetzt gleich, sobald er herausgefunden hatte, wie er seinen Körper dazu bewegen konnte, anzugreifen. Er sah in diese Augen, die Augen des Kaisers, des Herrn über die Elemente und die Gestirne, des allmächtigen Herrschers, und die Kraft in ihm erlahmte. Seine Arme verkrampften sich. Er keuchte. Er würde es tun, er musste ihn töten. Er musste. Aber sein Körper gehorchte ihm nicht. Du kannst es nicht, stellte der Herrscher fest. Das wollte ich dir zeigen. Der Respekt vor dem Kaiser ist in euch allen tief verwurzelt, sogar in euch Rebellen. Er macht es dir unmöglich, mich anzugreifen. Er wandte sich ab und ging hinüber zu dem kleinen Schaltpult, neben dem zwei Sessel standen, die beide zur Wand zeigten. In einer gelassenen, beinahe anmutigen Geste streckte er die Hand aus und betätigte einen Schalter, und ein Teil der Wand glitt geräuschlos beiseite und gab den Blick frei auf die riesige dreidimensionale Projektion eines Sternenpanoramas. Jubat erkannte die Umrisse des Reiches. Jeder einzelne Stern schien abgebildet zu sein, und der Widerschein der Galaxien tauchte den Raum, in dem sie standen, in ein gespenstisches Licht. Hier sitze ich oft stundenlang und betrachte, worüber ich Macht habe, sagte der Kaiser. Alle diese Sterne mit ihren Planeten sind mein. Dieser ganze unfassbare Raum ist der Bereich, in dem mein Wille geschieht und mein Wort Gesetz ist. Aber Macht, wirkliche Macht, ist niemals Macht über Dinge, nicht einmal über Sonnen und Planeten. Macht ist immer nur Macht über Menschen. Und meine Macht ist nicht nur die Macht der Waffen und der Gewalt. Ich habe auch Macht über Herzen und die Gedanken der Menschen. Billionen und Aberbillionen von Menschen leben auf diesem Planeten, und sie gehören alle mir. Keiner von ihnen verbringt einen Tag ohne einen Gedanken an mich. Sie verehren mich, sie lieben mich. Ich bin der Mittelpunkt ihrer aller Leben. Er sah Jubat an. Niemals zuvor war ein Reich größer als das meine. Niemals zuvor hat ein Mensch mehr Macht gehabt als ich. Jubat starrte den Kaiser an, diesen Mann, dessen Gesichtszüge weniger Veränderungen unterworfen waren als die Sternbilder am Firmament. Warum erzählte er ihm das? Was hatte er mit ihm vor? Du fragst dich, warum ich dir das erzähle und was ich mit dir vorhabe, sprach der Kaiser weiter. Jubat erschrak fast, als er sich so rasch und leicht durchschaut sah. Und außerdem fragst du dich, ob ich womöglich Gedanken lesen kann. Nein, ich kann es nicht. Es ist auch nicht nötig. Was du denkst und fühlst, ist dir ins Gesicht geschrieben. Jubald spürte beinahe körperlich, wie weit er diesem uralten Mann unterlegen war. »Ich habe übrigens auch nicht vor, dich verhören zu lassen. Du kannst dich also entspannen. Ich erzähle dir das alles, weil ich will, dass du etwas verstehst.« Der Herrscher blickte ihn unergründlich an. »Ich weiß bereits alles, was ich wissen will. Auch über dich, Berenko Keba Jubat.« Jubat konnte nicht verhindern, dass er zusammenzuckte, als er den Kaiser seinen Namen aussprechen hörte. »Du wurdest vor 29 Jahren auf Lukdaria geboren, einer der geheimen Stützpunktwelten der Rebellenorganisation, als erster Sohn der Ikana Vero Keba und des Uban Jegita Berenko. Deine ersten Einsätze als Kundschafter unternahmst du mit 12 Jahren, wurdest dann an schweren Waffen und Schiffsgeschützen ausgebildet, zum Beibootkommandanten und dann zum Schiffskommandanten ernannt und schließlich in den Beratungsstab des Rebellenrates berufen. Ein beinahe spöttisches Lächeln huschte über das Gesicht des Kaisers, als er Jubat fassungslos sah. »Soll ich dir noch pikante Einzelheiten deiner kleinen Affäre mit dieser jungen Navigatorin erzählen? Du warst gerade 16 und sie hieß Rema.« Jubat war entsetzt. »Woher wisst ihr das?« stammelte er. »Ich weiß alles über euch«, sagte der Kaiser. »Ich kenne Namen, Position und Ausrüstungsstand aller eurer Stützpunktplaneten, Lukdaria, Jemba, Bakion und wie sie alle heißen. Ich weiß von eurer Schattenregierung auf Purat, euren Geheimbünden auf Nakio und Marnak. Und ich kenne sogar euren Geheimstützpunkt Niobai. Ich kenne jeden einzelnen von euch mit Namen. Ich kenne eure Ziele und ich kenne eure Pläne.« Er hätte Jubat ebenso gut ein glühendes Schwert in den Leib rammen können. Der Schreck war fast tödlich. Jubat hatte sich gewappnet für eine Folter, die ihm diese Informationen zu entreißen versuchen würde, und er war bereit gewesen zu sterben, um auch nur einen einzigen dieser Namen geheim zu halten. Die Beine unter ihm gaben nach. Ohne zu merken, was er tat, sank er in einen Sessel. Nach allem, was er hinter sich hatte, war er dicht davor, die Besinnung zu verlieren. »Ah«, sagte der Kaiser und neigte anerkennend den Kopf. »Ich sehe. Du bist wahrhaftig ein Rebell.« Es dauerte eine Weile, bis Jubat verstanden hatte, was er damit meinte. Er hatte sich gesetzt, während der Kaiser noch stand. Normalerweise wäre das als tödliche Beleidigung verstanden worden. Jubat blieb trotzdem sitzen. »Wenn ihr all das schon wisst«, sagte er, mühsam seine Stimme unter Kontrolle bringend, »dann frage ich mich, was ihr von mir wollt.« Der Kaiser sah ihn an mit Augen, die unergründlich waren wie der Abgrund zwischen den Sternen. »Ich will, dass du zurückkehrst und dafür sorgst, dass die Pläne geändert werden.« Jubat sprang entrüstet auf. »Niemals«, rief er, »eher sterbe ich.« Zum ersten Mal hörte er den Kaiser laut auflachen. »Du meinst, damit bewirkst du etwas? Sei nicht dumm. Du siehst doch, dass ich alles über euch weiß. Ich könnte die gesamte Rebellenbewegung von einer Stunde auf die andere vollkommen auslöschen, bis auf den letzten Mann und ohne, dass eine Spur zurückbliebe. Ich bin der Einzige, der weiß, wie viele Aufstände und Rebellionen es schon gegeben hat, und immer hat es mir gefallen, sie niederzuschlagen und auszurotten. Aber diesmal werde ich das nicht tun. Denn die Rebellenbewegung spielt eine wichtige Rolle in meinen Plänen. Wir lassen uns nicht zu eurem Werkzeug machen. Es mag dir nicht gefallen, aber ihr seid mein Werkzeug gewesen von Anfang an«, erwiderte der Kaiser gelassen und setzte hinzu, »ich habe die Rebellenbewegung gegründet. Juberts Gedanken blieben stehen. Endgültig, wie ihm schien. Was? Hörte er sich kraftlos murmeln. Du kennst die Geschichte der Bewegung, sagte der Kaiser. Vor rund 300 Jahren tauchte auf den Randwelten ein Mann auf, der aufrührerische Reden führte und es verstand, viele Leute gegen die Herrschaft des Kaisers aufzubringen. Er gründete die Keimzelle der Rebellenbewegung und er schrieb das Buch, das über die Jahrhunderte das wichtigste Buch der Bewegung geblieben ist und dessen Titel ihr den Namen gegeben hat. Das Buch heißt »Der lautlose Wind« und der Name des Mannes war Denkal Sar. Ja, dieser Mann war ich. Jubert starrte ihn an. Der Boden unter ihm schien wegzubrechen, Stück um Stück. Nein. Es war ein interessantes Abenteuer. Ich verkleidete mich und hetzte gegen das Reich, und dann kehrte ich zurück in den Palast und bekämpfte die Rebellen, die ich selber aufgestachelt hatte. Ich bin in meinem Leben unendlich oft in Verkleidungen unterwegs gewesen, aber das war die größte Herausforderung. Und ich war erfolgreich. Die Rebellenbewegung wuchs und wuchs, unaufhaltsam. Das glaube ich nicht. Der Kaiser lächelte mitleidig. Betrachte nur einmal den Namen. Denkal Sar. Das ist ein Anagramm meines Namens. Alexandre. Ist euch das niemals aufgefallen? Der Boden unter Jubat schien endgültig nachzugeben. Die Tiefe tat sich auf und wollte ihn verschlingen. Aber warum? Brachte er hervor. Warum das alles? Er kannte die Antwort schon. Alles war nur ein Spiel gewesen, das der Kaiser in seinem Überdruss mit sich selbst gespielt hatte, um sich die Zeit zu vertreiben. Alles, woran er, Jubert, mit allen Fasern seines Seins geglaubt hatte, diente in Wahrheit dem Amüsement des unsterblichen, allmächtigen Herrschers. Er hatte die Rebellenbewegung ins Leben gerufen. Er würde sie wieder auslöschen, wenn er sie satt hatte. Es schien keine Chance zu geben, keine Hoffnung gegen seine Allgegenwart. Ihr Kampf war von Anfang an aussichtslos gewesen. Vielleicht, dachte Jubert dumpf, war er tatsächlich der Gott, für den man ihn hielt. Der Kaiser blickte ihn lange schweigend an. Aber er schien ihn nicht wirklich zu sehen. Sein Blick war abwesend. Erinnerungen, Jahrtausende alt, spiegelten sich auf seinem Gesicht. Es ist sehr lange her. Und es mag schwer vorstellbar sein, aber auch ich war einmal ein junger Mann, so alt wie du heute, fing er langsam an zu erzählen. Mir war bewusst geworden, dass ich nur diesen einen Lebensfunken hatte, und was immer ich wollte, ich musste es ergreifen, ehe er erlosch. Und ich wollte viel. Ich wollte alles. Meine Träume kannten keine Grenzen und ich war bereit, alles zu tun, um sie Wirklichkeit werden zu lassen, mir das Äußerste abzuverlangen, um das Höchste zu erreichen. Ich wollte vollbringen, was niemals jemand vollbracht hatte. Ich wollte Meister aller Klassen sein, Sieger in allen Disziplinen. Ich wollte das Universum in meiner Hand halten und seine Vergangenheit und seine Zukunft dazu. Er machte eine vage Geste. Die Bewusstseinsinhalte der Kaiser vor mir leben in mir weiter. Und daher weiß ich, dass sie von der gleichen Einsicht getrieben waren. In meiner Jugend regierte Kaiser Alexandre X. und ich war entschlossen, sein Nachfolger zu werden. Ich schaffte es, in seine Schule der Söhne des Kaisers aufgenommen zu werden, und ich log und betrog, bestach und mordete, bis ich sein Favorit geworden war. Auf seinem Sterbebett übergab er mir die Herrschaft über das Reich, vertraute mir das Geheimnis der Langlebigkeit an und nahm mich auf in den Kreis der Kaiser. Jobat hing an den Lippen des Herrschers. Ihm schwindelte bei dem Versuch, sich vorzustellen, vor wie undenklich langer Zeit all das geschehen war. Aber es gab noch mehr zu erreichen, noch mehr zu erringen. Ich hatte Macht und ein langes Leben, und ich rang um mehr Macht und mehr Leben. Ich ruhte nicht, ehe aus Langlebigkeit nicht Unsterblichkeit geworden war. Ich führte Krieg um Krieg, um die Grenzen des Reiches weiter und weiter auszudehnen in die Unendlichkeit. Je mehr Macht ich hatte, desto gieriger wurde ich nach noch mehr Macht. Es gab kein Ende. Es war ein Fieber, das uns vorwärts trieb. Was wir auch hatten, es gab immer die Verheißung auf noch mehr davon. Der Blick des Kaisers war auf die Sternenprojektion gerichtet. Wir haben Macht errungen, wir haben sie festgehalten und ausgekostet, ohne jede Rücksicht. Wir haben Kriege geführt, Völker unterdrückt oder ausgerottet und stets erbarmungslos unseren Willen durchgesetzt. Es gab niemanden, der sich uns entgegenzustellen vermochte. Wir haben Grausamkeiten begangen, gegen die alle Geschichte wie Kindermärchen klingt. Grausamkeiten, für die die Sprache keine Worte mehr hat und die keine Fantasie zu erdenken vermag. Und niemand gebot uns Einhalt. Wir sind bis zu den Hüften in Blut gewartet, und kein Blitz schmetterte uns nieder. Wir haben die Schädel zu Haufen geschichtet, und keine höhere Macht wehrte uns. Wir brachten Ströme von Menschenblut dar, und kein Gott griff ein. Da beschlossen wir, dass wir selber Götter waren. Jubert wagte kaum zu atmen. Er hatte das Gefühl zu ersticken, erdrückt zu werden von dem, was er hörte. Wir hatten die Macht über die Leiber, und wir gingen daran, die Macht über die Herzen zu erobern. Jeder Sterbliche, unter welcher Sonne auch immer, fürchtete uns, aber das genügte uns nicht mehr. Er sollte lernen, uns zu lieben. Wir schickten Priester aus, die unseren Namen heiligten und unsere Allmacht in allen Galaxien verkündeten, und wir schafften es, die alten Götterbilder aus den Herzen der Menschen zu vertreiben und selber ihren Platz einzunehmen. Der Kaiser schwieg. Jubat starrte ihn regungslos an. Die Luft im Raum schien aus massivem Stahl zu bestehen. Unendlich langsam drehte sich der Herrscher zu ihm um. Ich habe erreicht, was ich wollte. Absolute Macht. Ewiges Leben. Alles, sagte er. Und nun weiß ich, dass es bedeutungslos ist. Jubat spürte unsagbare Öde in diesen Worten, und er erkannte mit einem Mal, dass das der Geruch des Reiches war, diese atemlose Erstarrung, diese hoffnungslose Dunkelheit, der Atem einer Fäulnis, die nicht um sich griff, weil die Zeit stillstand. Die Macht ist eine Verheißung, die nur existiert, solange Hindernisse einen davon abhalten. Wir haben unermessliche Macht angehäuft. Aber wir haben das Rätsel des Seins nicht gelöst. Wir sind den Göttern näher als den einfachen Menschen, aber die Erfüllung ist ausgeblieben. Das Reich, so groß es ist, ist nur ein Staubkorn im Universum. Aber es ist absehbar, dass auch noch mehr Macht uns der Erfüllung nicht näher bringen wird. Soll ich noch eine Galaxis erobern? Was kann das nützen? Wir haben niemals andere Wesen gefunden, die uns Menschen vergleichbar gewesen wären, und die Menschen leben ausnahmslos unter meiner Herrschaft. Und so herrscht seit Jahrtausenden Stillstand. Nichts regt sich mehr. Alles funktioniert, aber nichts Neues geschieht. Was mich anbelangt, hat die Zeit aufgehört zu existieren. Es ist gleichgültig, ob ich nun 100.000 Jahre gelebt habe oder nur eines. Es hat keinen Sinn, diesen Weg fortzusetzen. Wir haben erkannt, dass unsere Suche gescheitert ist, Und wir haben beschlossen, die Menschen aus unserem Joch zu entlassen, zurückzugeben, was wir errungen haben, und nichts davon zu behalten. Die Worte fielen wie Hammerschläge in die Stille. Jubat wurde das Gefühl nicht los, sich in Rauch aufgelöst zu haben. »Verstehst du, was ich damit sagen will?«, fragte der Kaiser. »Ja, nein, nein, er verstand nichts. Er hatte aufgehört, irgendetwas verstehen zu wollen.« »Wir haben«, sagte der Kaiser, der auf irgendeine geheimnisumwitterte Weise die Erinnerungen seiner Vorgänger in sich beherbergte, »beschlossen zu sterben.« »Zu sterben?« Nein, er verstand nichts. »Wer so viel Macht erlangt hat wie wir, der wird sie niemals wieder los«, erwiderte der Kaiser ruhig. »Daher werden wir sterben. Das Problem dabei ist, dass das Reich ohne den Kaiser nicht weiterleben kann. Die Menschen sind zu abhängig von mir. Wenn ich einfach verschwende, hätten sie keine Zukunft. Ich kann die Herrschaft nicht einfach aufgeben, ohne alle zum Tode zu verurteilen. Um dieses Problem zu lösen, habe ich die Rebellenbewegung gegründet.« »Ah!« Jubat spürte Stimmen in sich, die anfingen zu zweifeln und das Ganze für ein undurchsichtiges Manöver des Tyrannen hielten, aber ein tiefes Wissen aus dem Grund seines Herzens sagte ihm, dass es dem Kaiser vollkommen ernst war. »Ein geistiges Joch zu errichten ist leicht, aber es wieder aus den Köpfen der Menschen zu entfernen, schwer. Die Menschen haben keine Zukunft, wenn sie meine geistige Herrschaft nicht abschütteln können. Das Ziel der Rebellenbewegung war deshalb, Menschen zu sammeln und in geistiger Freiheit zu unterweisen.« Der Kaiser ließ die Wand vor der Projektion des Reiches wieder zufahren. »Das ist erreicht. Wir nähern uns der Endphase meines Plans. Und jetzt liegt es an euch. Ihr müsst die Zentrumswelt erobern, mich töten, die Herrschaft an euch reißen und das Reich in viele einzelne lebensfähige Teile zerschlagen. Und vor allem müsst ihr im Denken der Menschen den Glauben an mich als den Gottkaiser mit Stumpf und Stiel ausrotten.« Jubat merkte, dass er schon eine ganze Weile den Atem angehalten hatte, und holte tief Luft. Ein übermenschlicher Druck schien von ihm zu weichen. Die Atmosphäre körperlich greifbarer Dunkelheit verflüchtigte sich. »Aber wie sollen wir das machen?«, fragte er. »Das werde ich dir jetzt erklären«, sagte der Kaiser. »Ich kenne eure Pläne. Sie sind aussichtslos. Du wirst nach unserem Gespräch zurückgebracht werden in deine Zelle, und dabei wirst du fliehen können. Meine Abwehrabteilung hat alles so arrangiert, dass es für dich absolut glaubwürdig aussehen wird. Lass dich nicht täuschen. Es ist alles Absicht. Sie haben es so vorbereitet, dass du auf deiner Flucht in den Besitz von geheimen Unterlagen kommen wirst, die eine Schwachstelle in der Verteidigung der Zentrumswelten aufzeigen. Auch diese Pläne sind gefälscht. Würdet ihr diese vermeintliche Schwachstelle angreifen, würdet ihr in eine Falle ohne Entkommen geraten. Stattdessen werdet ihr nur einen Scheinangriff starten und euren eigentlichen Angriff auf den Stützpunkt Tauta richten. Tauta. Diesen Namen musst du dir merken. Tauta ist einer meiner Stützpunkte, von dem aus ich getarnt operiere. Dort existiert ein geheimer Dimensionstunnel, der direkt hier im Palast endet. Auf diese Weise könnt ihr die gesamte planetare Abwehr unterlaufen und den Palast von innen heraus besetzen. Jubat stockte der Atem. Niemals hatte jemand die Existenz eines solchen Zugangs für möglich gehalten. »Und nun zu meinem Tod«, fuhr der Kaiser gleichmütig fort. »Du wirst mich töten. Ich werde, wenn ihr angreift, hier auf dich warten, in diesem Raum. Du wirst mich mit einem Schuss durch die Brust töten und bereite dich vor. Du hast selbst erfahren, dass es nicht leicht ist, mich anzugreifen. Wenn wir einander das nächste Mal begegnen, musst du es können. Jubat nickte fassungslos. Ja. Zwei Dinge sind wichtig, schärfte der Herrscher ihm ein. Zum ersten müsst ihr meinen Leichnam über alle Medienkanäle zeigen, um zu beweisen, dass ich tot bin. Stellt ihn in einer entwürdigenden Stellung zur Schau, etwa indem ihr ihn an den Füßen aufhängt. Ihr dürft keinerlei Rücksichten nehmen. Das wäre verderblich. Denke daran, dass ihr vor allen anderen Dingen den Kaiserglauben erschüttern müsst. Ihr müsst zeigen, dass auch ich nur ein sterblicher Mensch war, trotz meiner langen Lebensspanne. Und ihr müsst beweisen, dass es sich tatsächlich um meinen Leichnam handelt. Deswegen lasse den Kopf unversehrt. Glaube nicht, dass ihr eine leichte Aufgabe habt. Nichts ist schwerer auszurotten als eine Religion, und mag sie noch so falsch sein. Jubat nickte. Die zweite Sache betrifft uns beide, dich und mich, fuhr der uralte Mann fort und sah den Rebellen prüfend an. Es ist wichtig, dass du dieses Gespräch als dein Geheimnis mit ins Grab nimmst. Warum? Die Menschen müssen glauben, dass sie ihre Freiheit zurückerobert haben. Sie müssen stolz sein können auf ihren Sieg. Dieser Stolz wird ihnen über die kommenden schweren Zeiten hinweghelfen. Sie dürfen nicht erfahren, dass es nicht ihr Sieg war. Niemals. Sie dürfen nicht erfahren, dass sie die Freiheit schon ganz und gar verloren hatten und dass es meines Eingreifens bedurfte, um sie ihnen wiederzugeben. Um der Selbstachtung zukünftiger Generationen, um der Zukunft aller Menschen willen, musst du schweigen. Jubat, der Rebell, sah in die Augen des Kaisers und sah die unauslotbare Müdigkeit darin. Er nickte, und es war wie ein feierliches Versprechen. Als die Rebellen ein halbes Jahr später den Palast eroberten, setzte sich Jubat unauffällig von seiner Kampfgruppe ab. Sie hatten die Palastwachen völlig überrascht. Überall wurde geschossen, aber am Ausgang des Kampfes konnte es keinen Zweifel geben. Jubat erreichte unangefochten die Randbezirke des riesigen Palastes und betrat schließlich den Raum, in dem der Kaiser auf ihn wartete. Er stand an der gleichen Stelle, an der Jubat ihn zuletzt gesehen hatte. Diesmal trug er seine offizielle Paradeuniform und um die Schultern den Kaisermantel. »Jubat«, sagte er einfach, als der Rebell eintrat. »Bist du diesmal bereit?« »Ja«, erwiderte Jubat. »Dann lass es uns zu Ende bringen.« Jubat zog seine Strahlwaffe und wog sie zögernd in der Hand. Er betrachtete den Kaiser, der ruhig dastand und ihn ansah. »Tut es dir leid, was du getan hast?« fragte der Rebell. Der Kaiser hob den Kopf. »Nein«, sagte er. Die Frage schien ihn zu überraschen. Jubat sagte nichts. »Nein«, wiederholte der Kaiser schließlich. »Nein, ich bin in diese Welt geboren worden, ohne zu wissen, was es mit dem Leben auf sich hat. Die Macht war die einzige Verheißung, die die Erfüllung dieses Lebens versprach. Und ich folgte ihr. Weit genug, um zu erkennen, dass es eine falsche Verheißung ist und dass dieser Weg im Nichts endet. Aber ich habe es versucht.« Wenn wir schon keine Antworten bekommen auf unsere Fragen, so ist es doch das unveräußerliche Recht jedes Lebewesens, danach zu suchen, mit allen Mitteln, auf allen Wegen und mit allen Kräften. Was ich getan habe, war mein Recht. Jubat erschauerte unter der Härte seiner Worte. Der Kaiser war unerbittlich gegen alle, auch gegen sich selbst. Bis zuletzt gab er den harten Griff nicht auf, den er 100.000 Jahre lang ausgeübt hatte. Selbst im Tod und darüber hinaus bestimmte er das Schicksal der Menschheit. Er hat recht, erkannte Jubat bestürzt. Er wird die Macht, die er errungen hat, nicht wieder los. Er spürte den Griff der Waffe schwer in seiner Hand. Ein Gericht würde vielleicht anders urteilen. Du musst mich töten. Wenn ich am Leben bleibe, werdet ihr scheitern. Vielleicht. Jubat hatte sich gewappnet für den Zorn des Kaisers, doch zu seiner Überraschung las er in dessen Augen nur Ekel und Überdruss. Ihr Sterblichen seid glücklich, sagte der Herrscher langsam. Ihr lebt nicht lange genug, um zu erfahren, dass alle Dinge eitel sind und das Leben ohne Sinn. Was glaubst du, warum ich all das getan habe, all die Mühe auf mich genommen habe? Ich hätte alle Menschen mit mir in den Tod nehmen können, wenn ich das gewollt hätte, aber ich will es nicht. Ich will nichts, nichts mehr zu tun haben mit dem Dasein. Von draußen drangen Schreie und die Geräusche von Schüssen herein, die Kämpfe kamen näher. »Schieß jetzt«, befahl der Kaiser scharf. Und Jubat hob reflexartig und ohne nachzudenken seine Waffe und schoss dem Kaiser durch die Brust. Später feierten sie ihn als Befreier, als Bezwinger des Tyrannen. Er lächelte in Kameras, nahm triumphierende Posen ein und hielt umjubelte Reden, aber bei all dem war er sich stets bewusst, den Sieger nur zu spielen. Er allein wusste, dass er kein Sieger war. Bis ans Ende seines Lebens würde er sich fragen, ob auch dieser allerletzte Moment zum Plan des Kaisers gehört hatte. Einsicht allein hält der Zeit nicht stand. Sie verändert sich und vergeht. Scham aber ist wie eine Wunde, die man niemals offenlegt und die darum niemals heilt. Er würde sein Versprechen halten und Stillschweigen bewahren, aber nicht aus Einsicht, sondern aus Scham. Er würde Stillschweigen bewahren wegen dieses einen Augenblicks, in dem er, der Rebell, dem Kaiser gehorchte.